Das glaube ich, haben wir eben gesungen. Vielleicht habt ihr das eben auch mitgesungen, obwohl ihr das gar nicht glaubt. Vielleicht war es einfach so schön mitzusingen und einzusteigen und die Stimmung war so und die Atmosphäre war da und ihr habt gesagt, das ist so cool, da singe ich mit. Ist auch Deutsch, kann ich gut, singe ich einfach mit. Ich habe zwar Zweifel, aber ich singe einfach mit. Glauben, das glaube ich. Und vielleicht doch Zweifel, kann ich das glauben? Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Glauben und Zweifel in eurem Leben. Ich hatte gestern eine Glaubenserfahrung. Eine echte, tiefe Glaubenserfahrung. Und mein Zweifel ist kleiner geworden und fast komplett verschwunden. Wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, Leverkusen wird Meister und Bayern nur Zweiter, wer hätte das geglaubt? Wer hätte das für wahr gehalten? Doch eher massiver Zweifel, der da hochkommt. Das guck dir einfach die Historie an. Ja. Das war schon immer so, dass Bayern Meister wird. Wie kannst du das glauben? Wie kann man jetzt noch daran zweifeln, wo der Trainer von Bayern selber schon Leverkusen gratuliert hat? Glaube und Zweifel. Die Älteren unter uns, also ich auch, ich erinnere mich noch an 1986. Wir hatten einen Arbeitsminister, der hieß Norbert Blüm und der sagte, die Rente ist sicher. Klar, ne? Glaube oder Zweifel? Glaube und Zweifel bestimmen unser Leben. Vielleicht kann der eine schneller glauben und der andere kann besser zweifeln. Und vielleicht ist es auch in jedem von uns eine Kombination aus beidem. Was die Bundesliga betrifft, ist unser Glaube oder unser Zweifel nicht entscheidend. Da gucken wir nur zu. Aber wenn es um unseren Glauben an Gott geht, um unseren christlichen Glauben, dann sind doch Zweifel schon eher ein Problem, oder? Redet nicht die Bibel auch sehr negativ über Menschen, die zweifeln, die nicht wirklich tief glauben können? Wie gehen wir mit Zweifeln um? Mit den eigenen, aber auch mit den Zweifeln derjenigen, die mit uns zusammen zu dieser Gemeinde gehören. Dürfen Christen eigentlich zweifeln? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal in dieser Gemeinde. Und du bist dir sicher, dass es bisher eine gute Idee war, weil das Frühstück war gut, aber jetzt der Teil, mal gucken. Vielleicht bist du dir auch nicht sicher, ob du glauben könntest. Es ist doch so unsicher, so unbewiesen, zweifelhaft eben, das mit Jesus und dem Sterben und der Auferstehung. Ich glaube nur das, was ich sehe, ist ein sehr bekannter Spruch, den wir tief auch verinnerlicht haben. Wenn man nach dem bekanntesten Zweifler der Bibel sucht, dann kommt man am ehesten auf, cool, Thomas. Thomas ist ein Jünger Jesu. Der war 3 Jahre mit Jesus unterwegs, hat erlebt, was dieser Thomas getan hat, was dieser Jesus getan hat, gesagt hat, gepredigt hat, was er an Wundern getan hat. Und doch ist ein Thomas, dieser Thomas, jemand, der immer noch Zweifel hat. Und er glaubt nicht einfach so, nur weil ihm andere was erzählen von dem, was sie erlebt haben. Ich nehme euch mal mit rein in den Predigttext für heute und lese euch die ersten beiden Verse mal vor. Johannes 20, die Verse 24 und 25. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus, nämlich der auferstandene Jesus, zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Thomas zweifelt. Er zweifelt an dem, was ihm seine jüngeren Kollegen erzählen. Nein, meine Freunde, so einfach geht es nicht. Ich glaube euch das nicht. Ich brauche Beweise. Ich brauche Beweise. Auch die anderen Jünger waren jetzt nicht unbedingt die Leute, die sofort geglaubt hätten, wenn wir die Bibeltexte vorher mal lesen. Als Maria zu den Jüngern kommt und erzählt, Jesus ist auferstanden, kann man in Markus 16 nachlesen, sagen die, leeres Geschwätz, glauben wir nicht. Als Jesus den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erscheint und sie ihn erkennen, laufen die zurück und erzählen den Jüngern, Jesus ist auferstanden. Und die Jünger glauben das nicht. Alle Jünger glauben es nicht, bis er sich ihnen persönlich zeigt. Thomas ist nicht der einzige Zweifler, er ist der letzte Zweifler der Jünger. Jeder dieser Jünger brauchte die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, um zu glauben, dass der nicht mehr im Grab lag, sondern lebte. Ich bin davon überzeugt, dass sich daran grundsätzlich nichts geändert hat. Bis heute. Wir sind als Menschen angewiesen darauf, dass wir eine Begegnung haben, eine ganz persönliche, mit diesem auferstandenen Jesus. Ich kann dir das nicht einfach glauben, wenn du mir das erzählst. Ich muss das selber erleben, selber begreifen. Wie geht's weiter? Verse 26 und 27. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Also eine Woche später kommt Jesus nochmal zu den Jüngern, diesmal ist Thomas dabei. Und Jesus sagt, Friede sei mit euch, zu allen. Und dann spricht er sofort Thomas an und sagt, Thomas, du warst ja damals nicht dabei, aber ich weiß, was deine Fragen waren. Ich weiß, was du damals gesagt hast. Ich glaube es nicht, bis ich meine Hände in seine Seite lege, bis ich ihn selber sehe. Und deswegen sage ich dir, tu das. Lege deine Hand in meine Seite. Schau mich an. Jesus kannte die Fragen, die Thomas mit sich herumtrug. Und er hat genau auf diese Fragen geantwortet. Das ist Jesus. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Fragen und Zweifeln du heute hier bist. Vielleicht bist du grundsätzlich skeptisch. Vielleicht hast du mal geglaubt, aber dein Glaube ist schwankend geworden, unsicherer, unklarer. Du weißt nicht mehr genau, was du glauben sollst. Jesus weiß genau, welche Fragen du hast. Jesus weiß, was dich bewegt, was deine Zweifel sind, was deine ernsthaften Fragen auch sind. Und er weiß, wie er dir begegnen will und wie er dir antworten will. Und er will beides tun. Er will dir begegnen und er will dir antworten. Die eigenen Zweifel aber erstmal konkret zu benennen, ist ein erster Schritt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Es war gut für Thomas zu sagen, das sind meine Zweifel und das würde mir helfen, die zu überwinden. Was man kennt und benennen kann, das wird konkret und das verliert ein Stück seine zerstörerische Kraft. Das, was nur runterzieht. Wenn ich es benennen kann und konkret mache, kann ich damit was anfangen. Ich wünsche mir, dass wir hier in der Petrusgemeinde Menschen unter uns aushalten, die Zweifel haben. Ich wünsche mir, dass wir die Leute ertragen und mittragen, die Zweifel an ihrem Glauben haben, die dieses Lied vielleicht nicht mehr in seiner Gänze mitsingen können, aber die mit uns auf einem Weg sind. Ich wünsche mir eine Kultur der Offenheit, die es zulässt, dass wir einander unsere Zweifel sagen, ohne dass es unsere Gemeinschaft verhindert. Das war cool damals bei Thomas. Thomas hätte auch sagen können, ja, alles klar, ich glaube euch das, weil er keinen Stress wollte. weil er vielleicht nicht wollte, dass die anderen mitkriegen, dass er zweifelt und sich damit außerhalb der Gemeinschaft stellt. Aber Thomas konnte darauf vertrauen, dass die anderen auch seine Zweifel aushalten. Das ist cool, das ist richtig, richtig gut. Das ist ein gutes Zeugnis für die Jüngerschaft insgesamt, dass die Thomas ausgehalten haben, mitgetragen haben, mitgenommen haben. Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus geht auf Thomas zu. Nicht Thomas auf Jesus. Jesus geht auf Thomas zu. Jesus geht auf seine Menschen zu, dieser Jesus, der seine Leute sucht, der uns begegnen will. Jesus geht auf dich zu. Jesus geht auf Thomas zu und er zeigt ihm seine Hände und sagt, schau, begreife, greife es an und dann glaube. Jesus will jedem von uns begegnen und er will, dass wir nicht mehr ungläubig sind, sondern glauben. Dass wir ihm, Jesus, seine Liebe zu uns glauben. Diese Liebe, die ihn ans Kreuz gebracht hat, aber auch diese Liebe, die ihn aus dem Tod wieder herausgeholt hat, nämlich die Liebe Gottes des Vaters, der gesagt hat, du bleibst nicht tot, du lebst und mit dir leben alle, die zu dir gehören. Glaube ist nämlich Beziehung. Thomas sagte zu ihm, steht in Vers 28, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Er hätte ja auch sagen können, okay Jungs, ihr habt doch recht gehabt, jetzt sehe ich es auch. Ich halte das jetzt auch für wahr, dass Jesus lebt. Also ganz kognitiv, wirklich rational vom Verstand her, von dem, was ich sehe, muss ich euch recht geben, Jesus lebt. Das sagt er aber alles nicht. Seine Antwort an Jesus ist eine beziehungsorientierte. Er drückt aus, wer jetzt Jesus für ihn ist. Er sagt nicht, das ist wahr, das ist richtig, das ist eine ewig gültige Wahrheit, nichts dergleichen. Er drückt seine Beziehung zu Jesus aus und sagt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Glauben heißt nicht, etwas für wahr halten. Also, ich halte es für wahr, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Thomas drückt seine Beziehung zu Jesus aus, seinen Glauben. Er sagt, ich vertraue mich dir an, du sollst mein Herr sein, mein Herr und mein Gott. Kein anderer Jünger hat jemals ein so klares Bekenntnis zu Jesus ausgesprochen. Ein Bekenntnis dieser Göttlichkeit Jesu. Das ist das erste Mal, dass ein Jünger das formuliert, Jesus, du bist Gott. Die Jünger waren lange mit Jesus unterwegs und sie haben ihn Rabbi genannt. Sie haben ihn Meister, Lehrer genannt. Sie haben ihn auch Sohn Gottes genannt. Aber Thomas spricht es zum ersten Mal aus. Du bist Gott, mein Gott. Du hast etwas mit mir zu tun. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist an meinem Leben interessiert, das sehe ich. Du wendest dich mir zu. Du liebst mich. Und deswegen will ich dir folgen. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Ja, könnte man jetzt also schlussfolgern. Dann ist also der Glaube umso wertvoller, je weniger man sieht. Ne? Also, mathematisch gesprochen, Glaube und Sehen verhalten sich umgekehrt proportional. Und ein bisschen einfacher, wie bei einer Wippe. Ja? Schwere Beweise, leichter Glaube. Geringe Beweise, tiefer Glaube. Richtig tiefer Glaube. Ja, wenn so gar nichts zu beweisen ist und du trotzdem glaubst, dann glaubst du richtig. Nee, das ist es nicht. Es geht darum, das ernst zu nehmen, was man selber auch an Erfahrungen macht mit Jesus. Wie er einem entgegentritt, wie er einem begegnet. Und dann darauf auch zu bauen. Bei Thomas hatte es geheißen, erst sehen, dann Glaube. Seine Glaubensgrundlage waren sichtbare Beweise. Und Jesus sagt jetzt, nicht sehen und trotzdem glauben, das macht selig, das macht glücklich, das macht froh. Das ist der Weg in der Zukunft. Das ist eigentlich der Glaube, den wir haben als Christen. Unser Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der auf diese Erde kam, hier lebte, am Kreuz starb, wieder auferstand, zum Himmel aufgefahren ist, der beruht auf historischen Tatsachen, die von Menschen gesehen, berichtet und aufgeschrieben wurden vor etwa 2000 Jahren. Andere waren Augenzeugen. Die Jünger haben das erlebt. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, lest mal das Kapitel 15 über die Auferstehung, da fordert er die Gemeinde heraus, da ist Jesus ist 500 Leuten auf einmal erschienen. Redet mit denen, die leben noch. Wenn ihr Zweifel habt, redet mit denen. Die können das bezeugen, dass sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Wer jetzt noch zum Glauben an Jesus kommt, muss das tun aufgrund der Berichte von Augenzeugen hin. Also Jesus sieht so etwas wie einen Generationswechsel vor sich. Menschen waren mit ihm unterwegs, haben ihn gesehen und geglaubt. Die nächste Generation muss hören und glauben. Es gibt einen Vers in der Bibel, den hat Luther so übersetzt, der Glaube kommt aus der Predigt. Da steht aber eigentlich, der Glaube kommt aus dem Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören. Ich höre von diesem Jesus, von einer glaubwürdigen Person, von Jona, von Sebastian, von Miri, von Silvia. Die sagen mir, ich bin Jesus begegnet. Und ich höre es und beginne zu glauben, weil ich diesen Menschen glaube und sehe, was Jesus in ihrem Leben getan hat, wie er sie verändert hat. Warum sollen wir glauben? Was bewirkt der Glaube? Der letzte Vers dieses Textes sagt, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Deswegen ist das aufgeschrieben. Das Ziel ist, dass wir in Jesu Namen, also durch ihn, das Leben haben. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben. Jesus ist auferstanden, damit wir auch das Leben haben, das ewige Leben. Alle, die an ihn glauben, werden das ewige Leben haben. Zweifel sind gut, wenn sie uns wie Thomas dazu bringen, nach Antworten zu suchen für unseren Glauben. Jesus weiß um unsere Zweifel und er will uns begegnen, so wie wir es nötig haben. Nicht wie es der andere nötig hat, sondern wie ich es nötig habe. So begegnet Jesus mir. Und dir begegnet er so, wie du es brauchst. Aber er sucht unser Vertrauen. Er wirbt um uns. Er sagt, vertrau mir. Ich halte dir meine Hand hin, schlag ein. Probier es aus. Sprich ein Gebet und erwarte, dass Gott reagiert. Was ist da für ein Risiko dabei? Geh nach Hause, setz dich in deinen Lieblingssessel und sag, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann begegne mir. Was kannst du verlieren? Wenn es Gott wirklich gibt, wie cool wäre es, ihm zu begegnen? Wie toll wäre es, wenn er etwas mit deinem Leben zu tun hat? Wenn er dir sagt, ich habe dich gemacht, ich liebe dich, ich bin für dich, ich bringe dich ans Ziel, ich schenke dir Leben. Jesus sucht unser Vertrauen. Er, der Sohn Gottes, der uns die Liebe des Vaters gezeigt hat. In einer kleinen Stadt spannt ein Seiltänzer sein Seil quer über den Marktplatz. Dann beginnt er auf dem Seil zu balancieren. Mit einem Stab in der Hand, aber ohne Netz und hoch über den Boden. Die Menge hält den Atem an, während der Seiltänzer Kunststückchen vorführt und auf dem Seil von einem Ende zum anderen läuft. Tosender Beifall. Die Menschen staunen und fordern eine Zugabe. Und noch einmal macht der Seiltänzer sich auf den Weg. Wieder schauen die Leute zu mit offenem Mund und applaudieren und rufen: Hurra, super, toll. Und er kommt wieder am anderen Ende an und jetzt nimmt er eine Schubkarre und setzt die so aufs Seil und sagt: Glaubt ihr, dass ich es auch schaffe, diesen Schubkarren von der einen Seite auf die andere Seite zu bringen? Und die Leute sagen: Ja, klar, schaffst du, hurra, kein Problem, das machst du schon, wir glauben, dass du das hinkriegst. Gut, sagt der Seiltänzer, wenn ihr mir das zutraut, wer möchte sich da reinsetzen? Jetzt wurden sie ein bisschen ruhiger. Alle schweigen und blicken zu Boden und hoffen, dass irgendein Verrückter sich meldet, damit es noch was zu sehen gibt. Und da meldet sich ein kleiner Junge und sagt: Ich trau mich. Ich setze mich in den Karren. Und jetzt werden die doch ein bisschen unruhig, weil ein kleiner Junge, das wollen wir alle nicht, dass der abstürzt. Und sie versuchen ihn noch abzuhalten, aber es ist schon zu spät. Er ist die Leiter schon oben, setzt sich in den Karren. Der Seiltänzer beginnt seinen Weg. Das Seil wackelt, der Wind nimmt zu, gefühlt. Ja, also das ist ja immer so. Und der Seiltänzer geht Schritt für Schritt über das Seil aufs Ziel zu. Und er kommt an. Und als er am anderen Ende ankommt, dann jubeln die Leute. Diverse Steine fallen von den Herzen und sie sagen: Boah, super gemacht, und klatschen, alle sind begeistert. Und der Junge wird nachher gefragt: Hast du denn gar keine Angst gehabt? Und er sagt: Nein. Warum? Das ist doch mein Papa. Das ist doch mein Papa. Wenn ich meinen Glauben angucke, dann sitze ich in dieser Schubkarre. Und mein Herr und mein Gott bringt mich ans Ziel, auf die andere Seite meines Lebens. Manchmal schaue ich ängstlich nach unten und bekomme Zweifel, ob das klappen wird, ob sich dieses Vertrauen lohnen wird oder ob ich lieber weggeblieben wäre. Und dann fällt mir wieder ein, dass dieser Gott, der mich auf meinem Lebensweg ans Ziel bringt, dass dieser Gott für mich gestorben und auferstanden ist und mir seine Liebe gezeigt hat und bewiesen hat. Und dann will ich mich ihm wieder anvertrauen und sagen: Ich will dir glauben. Ich habe manchmal Zweifel, aber ich will dir glauben. Und ich entscheide mich, ihm zu glauben. Jesus Christus ist auferstanden und er will dir begegnen. Ich möchte dich herausfordern, einen Glaubensschritt zu tun, Gott ein bisschen mehr zu vertrauen und auf ihn zuzugehen, der dir seine Hand hinhält. Ich weiß nicht, wie das bei dir konkret aussehen wird, aber ich fordere dich heraus, in der nächsten Woche einen Glaubensschritt zu tun. Vielleicht zum ersten Mal. Wenn du sagst: Ich habe noch ganz viele Fragen, dann such dir jemanden für ein Gespräch und sag: Hier sind meine Fragen. Was denkst du? Such dir jemanden, der Jesus kennt. Wenn du gerade in deinem Glauben am Zweifeln bist, dann besprich diese Fragen mit jemandem, der auch zu Jesus gehört, in dieser Gemeinde. Trau dich, deine Zweifel zu formulieren und sag: Ich weiß hier gerade nicht weiter. Hilf mir. Und wenn du jemand bist, der sagst: Ich würde mich sofort in diese Schubkarre setzen, dann sag Gott: Herr, welches Abenteuer hast du für mich? Ich will etwas mit dir erleben. Und ich will es erleben und bezeugen, dass du mich ans Ziel bringst. Fordere mich heraus, Jesus. Ich will einen Glaubensschritt tun. Jesus Christus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Glaubst du das? Amen.